Deutschlandfunk Nova. Ab 21 mit Caro Nieder.
Ich habe richtig Bock heute auf die Folge. Vielleicht, weil ich hoffe, mein persönliches Entspannungsproblem zu lösen. Vor allem aber auch, weil wir zwei ganz tolle Gespräche haben. Einmal mit einem Krankenpfleger, der uns mit in seinen emotional und körperlich anstrengenden Job nimmt, bei dem er sehr auf den Ausgleich und auch die Erholung achten muss. Und mit einer Psychologin, die super Tipps hat für unsere ganz individuellen Bedürfnisse, also zum Beispiel mental abzuschalten, sich körperlich zu erholen. Ja, sich richtig entspannen ist heute das Thema hier bei Ab 21. Klar, es klingt erstmal simpel. Hä, mach doch einfach was Ruhiges, wo du runterkommst. Ja, wenn das so einfach wäre. Mir persönlich zum Beispiel fällt es super schwer, mich abends nach der Arbeit richtig zu entspannen, weil ich dann dazu neige, 10 Sachen gleichzeitig zu machen. Also der Classic, auf dem Sofa liegen, eine Serie gucken, parallel am Handy ganz Instagram und TikTok durchsuchten und vielleicht dann noch am Laptop eine Mail beantworten oder sowas. Komisch, dass ich dabei nicht entspannen kann. Annika Schulz ist Psychologin und fasst uns nochmal zusammen, warum es aber überhaupt so wichtig ist, richtig runterzukommen. Wenn wir durchgehend auf einem Belastungslevel bleiben und nicht zum Normalzustand sozusagen zurückkommen, hat das Folgen.
Dann verändern sich auch körperliche Mechanismen. Das heißt, unser Herz-Kreislauf-System ist permanent aktiviert. Unser Hormonsystem stellt sich auch auf Alarm ein. Und diese dauerhafte Aktivierung, die wir da eigentlich mit uns rumtragen, die führt dazu, dass langfristig die Entwicklung von Krankheiten begünstigt wird. Und das ist ja was, was wir nicht wollen, ne? Wir wissen auch aus der Psychotherapieforschung, dass zum Beispiel übermäßiges Grübeln und anhaltendes Grübeln, ja, dass das im ungünstigsten Fall auch ein Symptom von Depressionen und Ängsten sein kann. Nicht abschalten können, sich nicht gut erholen können. Das ist ein Frühindikator dafür, dass sich da gerade was langfristig entwickelt, was wir nicht haben wollen. Wir sagen dazu negative Beanspruchungsfolgen. Dann wird daraus vielleicht ein chronischer Zustand. Im Volksmund sagt man dazu zum Beispiel auch Burnout.
Ja, Burnout ist dann der Endgegner und da will ja niemand von uns hin. Schauen wir uns also mal an, wie Dominik Stark das in seinem Job als Krankenpfleger auf der Intensivstation löst. Gerade in der Corona-Zeit haben wir auch in den Medien mitbekommen, wie belastend der Job sein kann und generell das Personal fehlt. Hallo Dominik.
Hi Caro.
Den Job als Krankenpfleger oder Pflegerin stelle ich mir unglaublich anstrengend und stressig vor. Empfindest du das auch so?
Ja, auf jeden Fall ist es sehr anstrengend und tatsächlich kommen sehr, sehr viele Komponenten am Ende des Tages zusammen, warum der Job so anstrengend ist. Aber da liegst du schon richtig mit der Vermutung.
Na, dann erzähl doch mal, was das für Komponenten sind.
Ja, meistens ist es ja so, dass man einen Job hat, der entweder körperlich sehr fordernd ist oder geistig sehr fordernd ist. Und im Pflegeberuf ist es so, dass wir die körperliche Anstrengung haben, weil wir die ganze Zeit am Laufen sind, weil wir schwer heben müssen. Und man hat die geistige Anstrengung, das heißt, ich muss kognitiv immer auf Augenhöhe sein. Ich kann keine Fehler machen, weil Fehler teilweise auch Menschenleben gefährden können. Und ich habe die psychische und emotionale Anstrengung und Belastung, insbesondere auch auf einer Intensivstation oder in der Notaufnahme, erlebt man natürlich auch sehr extreme Geschichten und das macht auch was mit einem.
Ehrlich gesagt, nur durch die Beschreibung habe ich gerade schon so ein Stressgefühl und denke mir so, boah, wie schafft das eine Person, alles auszuhalten oder durchzustehen?
Ja, das ist tatsächlich so. Also ich sag mal so, wir haben natürlich durch die Ausbildung, kriegen wir ja langsam diese Berührungspunkte und wir wachsen so langsam in diesen Beruf rein. Also Pflege erlernt man nicht und am ersten Tag kann man das komplett. Aber ja, auf einer Intensivstation ist es auch so, es ist permanent laut. Monitore bimmeln, Alarme sind da, es ist teilweise auch mal Aufregung. Also das ist schon ein stressiger Tagesablauf, aber man gewöhnt sich dran und es ist nicht so, dass man immer zu 100% gestresst ist.
Mhm. Wenn du da jetzt abends nach Hause kommst und es war jetzt aber einer dieser stressigen Tage, körperlich oder emotional, wie ist das dann? Fällst du dann einfach ins Bett und schläfst direkt oder fällt es vielleicht auch manchmal schwer abzuschalten? Wie entspannst du da?
Ja, es wäre schön, wenn man einfach nach Hause kommt und sich hinlegen könnte. Es ist aber erstmal so, dass man erstmal runterkommen muss. Also besonders wenn ein Tag war, wo sehr viele Alarme waren, eine sehr, sehr hohe Geräuschekulisse, wo vielleicht auch sehr emotionale Geschichten passiert sind, dann grübelt man zu Hause noch und denkt auch darüber nach. Also ich bin nicht ein Freund davon zu sagen, das, was auf der Arbeit passiert ist, bleibt auch nur da. Man nimmt auch mal Sachen mit nach Hause. Das ist menschlich. Und da muss man halt gute Mechanismen haben, wie man damit umgehen kann. Man muss jemanden haben, mit dem man reden kann, wo man auch mal, wenn man belastet ist, auch Emotionen mal rauslassen kann. Und dann muss man erstmal wirklich ein bisschen abschalten. Und ich mache zum Beispiel ganz gerne mal Sport. Ich gehe eine Runde joggen oder, keine Ahnung, spiele eine Runde Playstation. Also es ist das, was am Ende des Tages einem gut tut. Aber diese Erfahrung muss man machen und da muss man individuell für sich halt den Weg finden.
Du hast gerade gesagt, dass du dann ja auch erstmal irgendwie noch den Tag so ein bisschen verarbeiten musst, wenn irgendwie was Krasses passiert ist. Mit wem redest du denn da drüber?
Also am besten ist es so, wenn man im Team und nicht nur im Team, also im Pflegeteam, sondern vielleicht auch im interprofessionellen Team, also auch mit den Ärztinnen, Ärzten, Therapeutinnen, dass man mit denen auch kommuniziert und dann auch auf der Arbeit darüber spricht. Ich habe jetzt vor einigen Monaten eine Woche gehabt, da sind zwei sehr, sehr junge Kinder in der Notaufnahme verstorben und ich hatte direkte Berührungspunkte damit und das hat mich wirklich sehr belastet und da habe ich einfach im Team mit den Leuten darüber gesprochen, weil, also da muss man ehrlich sagen, das nimmt einen schon mit. Und
glaube ich.
Und da bin ich auch ganz ehrlich, da muss man auch so menschlich sein und muss sagen, das belastet mich jetzt und ich möchte mit jemandem darüber reden. Das Problem ist, das ist immer noch so ein bisschen schambehaftet. Und bei uns im Gesundheitssystem, also ich bemänge das auch sehr, gibt es nicht wirklich so herausragende Angebote, wo ich sagen würde, jetzt habe ich aber auch hier offensichtlich eine Möglichkeit, wo ich mich sofort hinwenden kann und wo ich auch Hilfe bekomme. Deswegen also ganz wichtig, immer im Team kommunizieren und natürlich auch Familie und Freunde unter allen Datenschutzaspekten dann. Aber da kann man manchmal auch einfach mal so ein bisschen Dampf ablassen und kann dann auch mal so, ja, auch mal darüber sprechen und die Emotionen ein bisschen auffangen.
Das ist jetzt ein Beispiel, wie du das emotional verarbeitest, aber du hast ja auch davon gesprochen, dass das oft eine körperliche Anstrengung ist oder auch so die ganze Zeit so ein Geräuschpegel und sowas. Wie schaffst du es davon abzuschalten oder runterzukommen?
Also Geräuschpegel, das ist manchmal schwierig. Man hat manchmal noch so ein Grundrauschen irgendwie in den Ohren, weil die Alarme sind wirklich teilweise sehr, sehr laut auf einer Intensivstation und auch im Nachtdienst manchmal 10 Stunden durch. Also alleine schon, dass man nachts arbeitet, ist sehr anstrengend, auch für den Körper und dann die Geräusche noch dabei. Da gibt es nichts, wo ich sagen würde, so und so verschwinden die Geräusche. Aber ich glaube, einfach mal wirklich Stille zu haben zu Hause, das tut gut. Und die körperliche Anstrengung ist so, dass wenn ich dann doch mal joggen gehe noch eine Runde, das ist eine ganz andere körperliche Anstrengung. Also so ein gechillter Dauerlauf irgendwie am Rhein entlang, wo ich einfach mal den Kopf ausschalte oder tatsächlich auch mal über gewisse Sachen noch nachdenken kann, das hilft total. Also auch körperlich, einfach mal so, weiß nicht, 5 Kilometer, es muss jetzt ja hier auch kein Marathon sein, den man läuft, ne? Aber einfach mal 5 Kilometer ganz gechillt, auch nicht so am Limit, irgendwie am körperlichen Limit rennen, sondern einfach mal runterkommen und so einen Dauerlauf haben, das tut echt gut.
Diese Stille zu Hause mal aushalten, wie machst du das? Liegst du dann auf dem Sofa und ja, machst nichts?
Also ich bin jemand, der leider in Anführungszeichen berufspolitisch auch sehr, sehr engagiert ist. Das heißt, ich habe wirklich ganz, ganz selten so Momente, wo ich mal wirklich gar nichts zu tun habe. Also ich habe halt noch viele ehrenamtliche Aufgaben und versuche da für den Pflegeberuf was rauszuholen. Aber ja, wenn ich mal so eine Situation habe, dann sage ich ganz ehrlich auch mal, dann mache ich mir einen Kaffee oder hole mir einen guten Kaffee und dann, also dann entspanne ich einfach um wirklich komplette Ruhe. Und eine Sache, die mir insbesondere in der Corona-Pandemie, wo eine sehr anstrengende Phase war, geholfen hat, war meditieren oder gewisse, ja auch so Yoga-Übungen mal zu machen. Das war für mich komplettes Neuland. Also es war auch so, wow, jetzt mache ich hier Yoga. Aber das hat wirklich geholfen. Das ist total krass gewesen, weil man fokussiert sich da auf sich selber und das tut richtig gut.
Hast du das aus der Corona-Zeit mitgenommen? Also machst du es jetzt auch noch?
Ja, ich würde lügen, wenn ich jetzt sagen würde, oh ja, das mache ich täglich oder wöchentlich. Sagen wir mal so, ich habe mir da so gewisse Techniken und Methoden angeschaut. In der Phase damals hat es mir sehr geholfen, aber auch jetzt kann man natürlich darauf zurückgreifen. Also wenn es jetzt super stressig ist, ich habe da so ein Meditationsbuch, dann kann ich da nochmal nachblättern und kann einfach mal so eine Runde, vielleicht 5 Minuten für mich meditieren. Also das habe ich mir da schon echt, das habe ich mir beibehalten von damals auf jeden Fall. Und das kann ich nur empfehlen.
Wenn du sagst, von der Arbeit oder dem Arbeitgeber gibt es gar nicht so richtig Angebote, wo ihr dann zum Beispiel auch emotional was verarbeiten könnt oder euch geholfen wird, sich mal zu entspannen. Habt ihr das denn wenigstens in der Ausbildung gelernt, dass man irgendwie so Mechanismen mitbekommen hat oder sowas?
Ach, leider gar nicht. Also bei mir in der Ausbildung ist das echt zu kurz gekommen. Wir haben natürlich ein bisschen auch über emotionalen Stress gesprochen. Man hat natürlich auch viel mit Sterben zu tun. Da gibt es so Sterbephasen, wo man auch darüber redet, wie die Angehörigen sich fühlen. Also man redet schon ein bisschen darüber, aber jetzt mal ganz ehrlich, so Mental Health bei Gesundheitspersonal und jetzt insbesondere bei Pflege, das kommt viel zu kurz. Und es gibt gewisse Arbeitgeber, die haben Angebote, aber die sind sehr schwierig zu erreichen. Und ich würde mir manchmal wünschen, dass es viel, viel unkomplizierter wäre, Hilfe zu bekommen und dass wir dieses Schambehaftete nicht mehr haben. Also ich habe das Gefühl, dass manchmal noch so gesagt wird, wenn einem das doch zu nahe geht, dann ist man nicht für den Beruf gemacht. Man muss ja professionell sein. Und ich finde, wir müssen ein bisschen von diesem Denken wegkommen. Also Fehler machen gehört dazu, überfordert sein gehört dazu, Emotionen auch nachzufühlen gehört absolut dazu und ist auch wichtig. Also wir wollen ja auch Empathie bewahren und Menschlichkeit. Und deswegen finde ich, müssten wir die Auszubildenden schon viel, viel mehr stärken. Also im Curriculum müsste viel mehr zum Mental Health und auch Ausgleich kommen. Und dann würde ich mir wünschen, dass insbesondere Intensivstationen, Notaufnahmen, dass die feste psychologische Betreuung vor Ort haben, dass man auch wirklich zu jeder Zeit Hilfe bekommen kann. Weil das sind teilweise echt krasse Dinge, die wir da verarbeiten müssen.
Vielleicht mal jetzt ein bisschen plakativ zum Schluss gefragt, aber wie du den Job beschreibst, klingt er einfach sehr, sehr anstrengend und stressig. Warum macht man den überhaupt?
Ja, gut, natürlich haben wir jetzt hier einen Ausschnitt. Das ist, also ich bin fest davon überzeugt, das ist einer der geilsten Berufe überhaupt. Also es macht unglaublich Spaß. Und diese Stresssituationen, die ich gerade beschrieben habe, die sind nicht immer 24/7 präsent. Aber diese traurigen, emotional belastenden Momente gehören auch dazu. Und klar, warum macht man den Beruf? Zum einen, das, was man im Curriculum, in der Ausbildung gelernt hat, ist ja was ganz anderes, was am Ende dann die Rahmenbedingungen, Zeitmangel, Personalmangel, was es dann mit diesem Beruf macht. Deswegen muss man halt an diesen positiven Dingen auch festhalten und am Ende des Tages dann irgendwie versuchen, dass wir uns irgendwie zusammenschließen und dann auch für bessere Bedingungen in der Pflege, ja, einfach uns einsetzen. Aber also ganz ehrlich, das Positive überwiegt und diese ganzen Stressmomente, die kriegt man gut. Mit einem guten Team kriegt man die auch ganz gut gemanagt.
Vielen Dank für den Einblick, Dominik.
Sehr gerne. Vielen Dank für das Interview.
Deutschlandfunk Nova. Pling! Werbung.
Keine Sorge, ich will euch nichts andrehen, dass ihr kaufen sollt oder so. Ich will Werbung für unser Team machen. Wir suchen immer neue Leute, die Bock haben, bei uns mitzumachen. Seid ihr super neugierig und löchert gerne eure Leute, was bei denen gerade im Leben so abgeht? Seid ihr die, die in eurem Freundeskreis super gut zuhören können? Könnt ihr aber auch gleichzeitig die ganze Gruppe bespaßen? Dann schickt uns einfach eine Mail oder auch eine Sprachnachricht mit ein paar Infos zu euch. Ich würde mich mega freuen, euch kennenzulernen. Und wer weiß, vielleicht hostet ihr hier dann auch irgendwann eine Folge. Alle Infos findet ihr in den Shownotes. Pling! Werbung Ende.
Deutschlandfunk Nova.
Annika Schulz hat noch mehr Tipps für uns, wie wir richtig runterkommen. Sie habt ihr ja am Anfang vom Podcast schon mal gehört. Annika arbeitet als Psychologin. Hallo Annika.
Hallo Caro.
Ja, die große Frage, wie kann man richtig entspannen und runterkommen? Ich glaube, die lässt sich wahrscheinlich jetzt nicht so leicht beantworten. Deswegen habe ich mir überlegt, dass wir vielleicht mal so 3 Szenarien durchgehen, die wahrscheinlich viele kennen. Und du kannst uns zu den jeweiligen Szenarien sagen, was man da am besten machen kann.
Ja, okay, wir probieren es mal. Bin gespannt.
Also das Szenario ist immer, ich komme gestresst von der Arbeit, Uni, Schule, was auch immer, nach Hause. Und im ersten Fall ist es so, ich hatte einen langen Tag und ich schaffe es abends nicht so richtig, einen Cut zu machen. Also ich denke dann noch danach, was am Tag vielleicht schiefgelaufen ist oder was ich am nächsten Tag erledigen muss. Wie kriege ich das hin, nicht mehr über die Dinge dann nachzudenken, die mich stressen?
Ja, da sprichst du was ganz Wichtiges an, ne? Das ist das Grübeln nach der Arbeit, was ja ein total zentraler Aspekt ist, wenn wir nicht abschalten können. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, die man versuchen kann. Das erste, das liegt total auf der Hand, das haben viele von euch bestimmt auch schon mal probiert, das ist eine ganz klassische Ablenkung. Also sich wirklich andere Sachen suchen, vielleicht auch mit Freunden was machen und sich ganz bewusst ablenken. Was auch geht, ist natürlich eine Technik, die vielleicht einige noch nicht gehört haben. Man kann zum Beispiel mit den WG-Mitbewohnern oder mit Freunden vereinbaren, hör mal, ich habe hier ein Problem, irgendwie beschäftigt mich die Sache noch, die mir passiert ist bei der Uni oder bei der Arbeit. Können wir darüber reden? Aber bitte lass uns verabreden, dass wir einen Wecker stellen. wir sprechen jetzt 20 Minuten darüber und danach muss Schluss sein. Und das funktioniert erstaunlich gut, wenn man vorher tatsächlich diese Verabredung getroffen hat, dass man erlaubterweise laut grübeln darf und vielleicht auch das Feedback einholen kann. Ja, und dann ist auch gut.
Wo du davor schon das Ablenken angesprochen hast, da muss ich sagen, bin ich eigentlich ziemlich gut drin, aber es wird mir auch zum Verhängnis, weil da sind wir beim zweiten Szenario, das kennen glaube ich auch viele, man kommt nach einem anstrengenden Tag nach Hause, legt sich aufs Sofa, denkt so, jetzt entspanne ich richtig, mache mir eine Serie, einen Film an. Und dann ist man aber parallel auch noch am Handy, scrollt durch Social Media, schreibt irgendwelche Nachrichten, checkt vielleicht nochmal Mails. Wie kriege ich das hin, mich nicht mit so vielen Bildschirmen eigentlich auch wieder zu stressen und zu überfordern?
Ja, das erfordert natürlich eine ganze Menge Selbstregulation, ne? Aber ich glaube, der erste Schritt dahin ist tatsächlich zu verstehen, dass es eben auch nicht erholungsförderlich ist, wenn ich mich nochmal vor den Bildschirm setze. Das hat damit zu tun, dass man aus der Erholungsforschung schon weiß, wenn man den ganzen Tag bei der Arbeit oder Ausbildung, Uni schon am Rechner gesessen hat, dann sollte man unbedingt eine Freizeitaktivität wählen, die nicht nochmal was damit zu tun hat, was ich den ganzen Tag schon gemacht habe.
Mist.
Das heißt, ja, ganz genau. Ich brauche unbedingt den Ausgleich. Also man spricht auch von einem sogenannten Belastungswechsel, den man da einlegt, indem man ganz bewusst Aktivitäten wählt, die man den ganzen lieben langen Tag bei der Arbeit oder in der Uni vorher nicht gemacht hat.
Manche beschreiben jetzt auch, dass sie abends nach Hause kommen, vom Kopf eigentlich total ausgepowert sind. Also der ist eigentlich schon dabei, dann abzuschalten, weil da passt nichts mehr rein. Aber der Körper ist irgendwie noch so hibbelig angespannt, weil man eben den ganzen Tag von A nach B gerannt ist. Was kann man da machen?
Ja, es gibt so ganz spezielle Methoden, die man anwenden kann, die sich auch schon aus der Erholungsforschung bewährt haben. Also besonders, wenn man diese Anspannung im Körper verspürt, gibt es zum Beispiel Techniken, die man auch ganz gut per App machen kann. Das ist die sogenannte progressive Muskelrelaxation. Da wird man sozusagen einmal durchgeleitet durch den ganzen Körper. Man stellt sich verschiedene Körperregionen vor und steuert sie gezielt an, spannt sie an und entspannt sie dann wieder. Das kann ganz gut helfen. Aber mir ist natürlich ganz, ganz wichtig, nochmal zu sagen, diese ganzen Beispiele, die du nennst, ne? Das sind ja alles verhaltensbezogene Maßnahmen. Das heißt, die beziehen sich auf die Person und bekämpfen im Prinzip Symptome. Aber man muss sagen, aus Arbeitsschutzsicht ist es noch viel wichtiger, an einer anderen Stellschraube anzusetzen. Und zwar bei den Ursachen. Das sind dann die sogenannten verhältnisbezogenen Maßnahmen oder die Maßnahmen, die sich auf den Arbeitsplatz beziehen, wo man genau guckt, warum kann ich mich dann abends nicht so gut erholen, wie ich es eigentlich gerne möchte. Und da weiß man auch schon aus der Erholungsforschung sehr gut, dass bestimmte Bedingungen am Arbeitsplatz, die natürlich auch in der Ausbildung und der Uni vorherrschen können, dass die dafür sorgen, dass ich mich nicht gut erholen kann am Feierabend.
Wie finde ich das denn aber heraus? Weil manchmal, man kommt von der Arbeit und merkt, okay, der Tag hat mich gestresst, aber wenn jetzt zum Beispiel kein besonderer Vorfall war, wo ich direkt sagen kann, deswegen geht es mir gerade nicht gut oder so, wie merke ich denn überhaupt, was das Problem ist?
Also wenn das länger anhält, ne, das merken wir ja alle, wenn wir irgendwie über längere Phasen uns nicht gut erholen können, ist das schon mal der erste Indikator, da stimmt was nicht. Und wenn du ein Beschäftigungsverhältnis hast, dann ist es auch nicht unbedingt deine Verantwortung, das rauszukriegen. Wir haben in Deutschland nämlich die Pflicht, alle Arbeitgeber haben die Pflicht, eine sogenannte Gefährdungsbeurteilung für Arbeitsplätze, die sie anbieten, durchzuführen. Das hat den Hintergrund, dass wir ja das Arbeitsschutzgesetz haben und das besagt, dass Arbeit so gestaltet sein muss, dass eine Gefährdung für das eigene Leben sowie die körperliche und psychische Gesundheit möglichst vermieden wird. Und genau hierfür ist die Gefährdungsbeurteilung total wichtig. Die guckt nämlich verschiedene Gestaltungsbereiche des Arbeitsplatzes an und schaut, wo gibt es Aspekte, die schlecht gestaltet sind, die Gefährdungen mit sich bringen, die psychisch belastend sind und die tatsächlich die Gesundheit von Beschäftigten in irgendeiner Form gefährden.
Das klingt auf jeden Fall erstmal gut und wichtig. Ich frage mich nur gerade, wie realistisch das ist, wenn ich jetzt merke, ich bin total gestresst von der Arbeit, dann meinem Arbeitgeber zu sagen, hier irgendwas stimmt nicht, dann wird so ein Gefährdungslagebogen
ausgefüllt. Gefährdungsbeurteilung ist das, ne?
Gefährdungsbeurteilung. Also das geht ja ein halbes Jahr vorbei.
Na, nicht unbedingt. Also es ist tatsächlich auch nicht daran geknüpft, dass man unbedingt nach Schema F eine bestimmte Beurteilung durch-X'en muss. Es geht tatsächlich darum, dass man sich am Arbeitsplatz am besten gemeinsam mit den Betroffenen damit auseinandersetzt, was läuft gut und was läuft nicht gut. Also das ist nicht so vorgegeben, dass es ein Fragebogen sein muss, der jetzt ausgefüllt wird. Es geht vielmehr darum, ins Tun zu kommen und gute Maßnahmen abzuleiten und wirklich was zu verändern.
Es darum wäre auf jeden Fall wünschenswert, wenn das so funktioniert. Lass uns aber nochmal schauen, wenn ich dann aber diese Symptome bemerke und vielleicht jetzt auch nicht so schnell Arbeit, Uni, wie auch immer, was ändern kann. Woran merke ich denn überhaupt, was für mich die richtige Routine ist? Also was muss denn passieren, dass ich entspannt bin?
Das ist tatsächlich von Individuum zu Individuum sehr verschieden. Da ist es dann natürlich wichtig auszuprobieren, was tut mir wirklich gut und das ganz bewusst auszuprobieren und genügend Infos zu kriegen, was man alles tun kann. Und wir haben hier aus der Erholungsforschung auch schon einige Dinge, an die wir anknüpfen können. Das ist was, was wir alle kennen, ja. Aber trotzdem sich das nochmal vor Augen zu führen, Freizeitaktivitäten zu wählen, die als besonders entspannend empfunden werden. Also man weiß zum Beispiel aus Studien, dass Menschen Erholungsaktivitäten als besonders entspannend empfinden, die nicht körperlich und auch nicht unbedingt sozial anstrengend sind. Mhm. Das heißt, man muss überlegen, ob man sich dann tatsächlich nochmal ans Telefon hängt und mit Tante Frieda irgendwelche Probleme durchwälzt am Abend. Das ist nicht unbedingt entspannend. Dann ein ganz wichtiger Punkt, den man auch oft im Arbeitsalltag aus den Augen verliert, ist tatsächlich, dass man sich Freizeitaktivitäten sucht, wo man Herausforderungen hat, die man in irgendeiner Form meistert. Zum Beispiel, indem man sich ein neues Hobby sucht. Und da hat man dann natürlich gleich die Möglichkeit, sich super abzulenken, was Neues zu lernen, das Gefühl zu haben, man meistert etwas, man schafft was und für sich selbst neue Impulse setzt. Das ist für viele Menschen auch sehr erholungswirksam. Was auch ganz wichtig ist, das hat die Erholungsforschung auch schon gut aufgedeckt, ist, dass es besonders erholsam empfunden wird, wenn man Dinge in der Freizeit tut, über die man selbst Kontrolle hat. Das heißt, Dinge tut, die man selbst wählt, ne? Weil wir kennen das ja alle. Freizeit muss nicht unbedingt mit Dingen bestückt sein, die wir aus freien Stücken tun.
Du meinst Haushalt oder so?
Ja, ganz genau, ganz genau. Aber wenn man sich ganz bewusst in die Freizeit auch Aktivitäten legt, die man selbstbestimmt tut und das Gefühl hat, ich kontrolliere das, ich möchte das und mir macht das Spaß, dann hat das einen unglaublich hohen Erholungswert.
Danke für deine ganzen Tipps, Annika.
Gerne, gerne.
Also ich habe heute viel für mich mitgenommen, auch wenn ich jetzt nicht so begeistert davon bin, dass meine Lieblingsentspannungsmethode Sofa und Serie gucken nach meinem Arbeitstag am Bildschirm nicht die beste Idee ist. Ich hoffe, ihr konntet auch was für euch mitnehmen. Vielleicht habt ihr auch schon eure beste Entspannungsmethode gefunden, dann will ich die natürlich wissen. Schreibt uns gerne eine WhatsApp oder Mail, den Kontakt findet ihr in den Shownotes. Ich bin Caro Nieder und wünsche euch ein hoffentlich entspanntes Wochenende.
Deutschlandfunk Nova ab 21. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova ab 21.